Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jesus, jetzt warten wir auf dein Wort und wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest, dass du uns bereit machst, dein Wort wirklich zu empfangen, so wie du es uns sagen willst, in unser Leben hinein. Nicht nur, dass wir es hören, nicht nur, dass wir vielleicht noch einzelne Brocken in unserem Ohr behalten, sondern dass wir es wirklich verinnerlichen und dass wir es leben. Jesus, du weißt, was du mit uns vorhast, mit jedem Einzelnen von uns. Und darum schenk du uns einfach, dass wir ein offenes Ohr für dich haben und ja, und lass mich so reden, wie dir es gefällt, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, nichts habe ich im Leben geschenkt bekommen. Nichts habe ich im Leben geschenkt bekommen, sagte der alte Mann bei einem Besuch. Aber ich könnte genauso gut sagen, sagten die vielen alten Leute bei verschiedenen Besuchen. Denn dieses Wort habe ich oft zu Ohren bekommen. Nichts habe ich in meinem Leben geschenkt bekommen. Ich habe mir immer alles ganz hart erarbeiten oder erkämpfen müssen. Kennen Sie auch diesen Satz? Ist das auch ein Satz Ihres Lebens, der für Sie in irgendeiner Weise zutrifft? Den sagen ja nicht nur alte Leute, sondern ich denke mal immer mehr auch jüngere Leute, Leute, die viel Verantwortung tragen, die eine große Last tragen durch ihre berufliche Tätigkeit zum Beispiel. Die konkrete Lebenserfahrung, ja die gegenwärtige Situation in unserer Arbeitswelt scheint diese Lebenseinstellung in vieler Hinsicht zu bestätigen. Da gibt es die immer größer werdenden beruflichen Belastungen in den Unternehmen, wo den Arbeitnehmern immer höhere Leistungen in immer kürzerer Zeit abverlangt werden, wo Überstunden zum Normalfall werden, ja gerade auch bei schlecht bezahlten Berufen im Pflegebereich. Vor einigen Jahren begann das schon, als die Pflegeversicherung aufkam, dass den Pflegekräften auferlegt wurde, minütlich abzurechnen. Das heißt, Minute für Minute wurde ganz genau festgelegt und dann wurden nur diese Pflegezeiten, diese reinen Pflegezeiten abgerechnet. Das heißt, keine Zeit mehr, um mit den Menschen, für die sie da waren, einfach mal noch zu reden, ein gutes Wort auszutauschen, sie mal zu streicheln oder mit ihnen zusammen ein Gebet zu sprechen. Ja, es scheint schon irgendwie zu stimmen. Im Leben wird einem nichts geschenkt. In vielen Bereichen des Lebens bekommen wir tatsächlich nichts geschenkt. Im Gegenteil, wir müssen uns hart erarbeiten und manchmal auch noch darum kämpfen. In der Schule, jetzt geht es ja wieder los morgen, um die Noten, um die Abschlüsse. Dann um den Ausbildungsplatz, bei manchen geht es ja auch morgen los mit der Lehre. Um den Job und dann schließlich um die Rente. Und wer schon mal Rente beantragt hat, der weiß, was das bedeutet, was man da alles vorlegen muss, bis man dann endlich mal ein paar Groschen ausgezahlt bekommt. Nichts habe ich im Leben geschenkt bekommen. Das ist dennoch eine mehr als traurige Lebensbilanz, wenn es denn alles wäre, was du über dein Leben zu sagen hast. Und wissen Sie, warum das so traurig ist? Weil es das Entscheidende unseres Lebens, das Entscheidende für unser Leben im Grunde genommen nur geschenkt gibt. Zumindest sagt uns das Paulus in unserem Predigtext. Wenn er hier von einem Geschenk spricht, das Gott uns macht, dann scheint das eigentlich gar nicht in unsere Zeit zu passen. Aber hören wir erst mal, was er geschrieben hat. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 10. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Paulus spricht hier von einem wirklich großartigen Geschenk Gottes. Und das ist das Thema unserer Predigt. Ein großartiges Geschenk Gottes. Und für unser Verständnis werden im Hinblick darauf drei Fragen von besonderer Wichtigkeit sein, an denen wir uns ein bisschen entlang arbeiten wollen. Erstens wollen wir wissen, womit werden wir eigentlich beschenkt? Dann, warum werden wir beschenkt? Und drittens und schließlich, auf welche Weise werden wir beschenkt? Denn es ist ja nicht ganz unwichtig zu erfahren, wie wir an das Geschenk drankommen. Zunächst also, womit werden wir beschenkt? Der Kai hat vorhin dieses Geschenk hier mitgebracht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ist ein Geschenk an dich? Keine Ahnung. Ich möchte es auch nicht auspacken, es ist Kais Geschenk. Aber ich verrate Ihnen was. Ich habe das gern, so ein Geschenk zu kriegen. Das ist so ganz im Herzen. Ich mag das gern, ein Geschenk zu kriegen. Aber eigentlich darf ich das so gar nicht sagen, denn unsere Bude, die ist randvoll mit irgendwelchen Dingen, die ich mal geschenkt bekommen habe oder mal angeschafft habe. Im Grunde genommen darf ich nichts mehr geschenkt kriegen. Also es ist zwar sehr schön, was geschenkt zu kriegen, aber im Grunde genommen geht es nicht mehr. Aber dennoch freue ich mich immer wieder. Jeder von uns hat ja so seine eigene Weise, wie man mit Geschenken umgeht. Der Kai hat es vorhin schon mal deutlich gemacht. Zum Beispiel meine Frau, wenn die ein Geschenk bekommt, dann wird das ganz behutsam aufgezogen, die Schleife, dann aufgewickelt, dann wird das Papier schön sorgfältig abgelöst, die Tesabändchen ganz, ganz sanft abgezogen, damit das Papier hinterher noch schön brauchbar ist und wiederverwendet werden kann oder man sich noch dran freuen kann oder wie auch immer. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich die Geschichte erzähle. Also bei mir ist das ein bisschen anders. Ich reiße es zwar nicht auseinander, aber es geht bei mir etwas rascher, sage ich jetzt einfach mal. Aber mein Schwiegervater, der nimmt es einfach und reißt es so auseinander. Ja? Also es ist ganz unterschiedlich, wie wir das machen. Aber stopp halt. Was, wenn der Inhalt des Geschenkkastens, des Geschenkpaketes, wie auch immer, mich überhaupt nicht erfreut? Wenn ich das aufmache, sehe, oh, wo ist denn das hier? Wenn etwas drin ist, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Oder etwas, was auf dem Transport irgendwie kaputt gegangen ist. Oder was ich schon 15 Mal habe. Ja, was mache ich jetzt damit? Und dann immer ein schönes Gesicht machen. Dankeschön, ein schönes Geschenk. Ja, nein, das ist jetzt anders bei Gott. Also, Gott verpackt seine Geschenke nicht. Gott gibt uns was, was von vornherein klar ist. Er verpackt sein Geschenk nicht so, dass wir den Inhalt nicht erkennen können. Aber es gibt natürlich Dinge auf dem Weg, die uns immer wieder zu Überraschungen führen. Aber das, worum es eigentlich geht, das macht er ganz klar und transparent. Er will uns nicht unangenehm überraschen. Er will uns von vornherein klaren Wein einschenken, von vornherein zeigen, worum es geht. Er sagt klipp und klar, was er uns schenken will. Das Geschenk Gottes ist schlicht und einfach, er will uns lebendig machen. Er will uns lebendig machen. Wir dürfen leben. Was soll denn das bedeuten? Leben habe ich doch. Ich bin doch höchst lebendig, ich sitze doch hier. Ich kann lachen, ich kann aufstehen, kann mich hinsetzen, kann nach Hause gehen oder wiederkommen, wie auch immer. Ich lebe doch. Brauche ich gar nicht. Also wenn das alles ist, dann kann ich auf dieses Geschenk getrost verzichten. Also Amen, Predigt zu Ende. Was soll das also für einen Sinn haben? Entweder macht Gott über überflüssige Geschenke oder aber mit unserem Leben ist irgendwas nicht in Ordnung, könnte ja auch sein, sodass wir etwas Neues dringend nötig brauchen. Ich will mal so ein bisschen was erzählen von meinem Vater. Mein Vater, der war jemand, der sich nichts daraus machte, wenn ihm jemand ein neues Kleidungsstück schenken wollte und wenn es ein ganz teurer Anzug war, was weiß ich, der über 1000 Euro gekostet hat. Konnte man ihm keine Freude mitmachen, weil er meinte, seine alten Sachen seien noch voll in Ordnung, obwohl sie schon total abgetragen waren. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wenn Sie mich genauer kennen. Also ist bei mir ähnlich. Ganz ähnlich sieht die Diagnose Gottes über unser Leben aus. Das Leben, das ich euch mit eurer Zeugung und Geburt geschenkt habe, das ist, soweit ihr selbst etwas daraus machen wolltet, was auch immer ihr selbst daraus gemacht habt, ohne wirkliches Leben. Es ist abgetragen, irgendwann abgenutzt und zu Ende. Es ist kurz und bündig, und Paulus wird hier sehr konkret und sehr direkt, es ist kurz und bündig tot. Sicher, äußerlich seid ihr noch sehr lebendig. Ja, ihr könnt euch bewegen, klar, ihr könnt lachen, aufstehen, hinsetzen. Aber gemessen an meinen göttlichen Maßstäben, sagt Gott, ist da nichts mehr zu machen. Das läuft aufs Ende zu. Das sind noch die letzten Zuckungen. Ihr habt meine Gebrauchsanleitung für euer Leben schmählich missachtet, sagt Gott. Ihr habt mich einfach links liegen lassen. Denn ihr wart ja der Meinung, ihr müsstet selber alles erkämpfen und tun, was im Leben wichtig ist, was im Leben zählt, damit man dann am Ende das Schöne hat. So ein Bild dafür ist mir gestern aufgefallen. Ich habe gestern so die Vorfahrt gemacht. Die Konfis können schon mal die Ohren spitzen. Am Samstag ist ja diese Radtour, wo einige sich so angemeldet haben, dieses Modul Erkundungsfahrt. Da habe ich gestern so eine Vorfahrt gemacht. Ich sage jetzt nicht, wo ich war, sondern ich sage nur, was ich da so beobachtet habe. Und das fand ich so richtig so bezeichnend. In so einer Neubausiedlung, lauter so schöne Einfamilienhäuser, so mit gepflegten Garten, alles so der Rasen so auf 5 Zentimeter gleich behandelt, die schönen Hecken geschnitten, und dann standen die Blümchen alle geordnet, rechtwinklig und so weiter. Und dann sah man da auf der Terrasse ein Ehepaar sitzen, links und rechts, so schön, alles im Setting drin. Und da habe ich gedacht, die haben sich jetzt alles schön gemacht und die warten jetzt auf was denn? Auf den Tod oder was? Ja, also alles fertig, ist alles fix und fertig. Was soll denn jetzt noch kommen? Passiert doch nichts mehr. Höchstens der Rasenmäher alle 2 Wochen dann, damit das wieder 5 Zentimeter ist. Ja? Wie dem auch sei. Also äußerlich seid ihr lebendig, aber eigentlich ist da nichts mehr. Passiert nichts mehr. Die Bibel nennt dieses Eigenmächtige. Ich will machen, ich will tun, ich will mein Leben schön machen. Und da brauche ich niemand anderen dazu, nennt die Bibel Sünde. Und die Sünde steht unter dem Zorn Gottes. Und das ist der Tod. Heute Morgen, vielleicht auch nächstes Jahr oder in einigen Jahrzehnten, irgendwann kommt er, bei jedem von uns. Deshalb, so sagt Gott, deshalb habt ihr dringend ein neues Leben nötig. Ihr müsst euch beschenken lassen mit neuem Leben, ihr braucht es. An euren alten Leben kann man nicht mehr herumkurieren. Das ist fertig. Tote kann man nur noch sezieren, aber nicht mehr gesund machen. Also, was ihr braucht, ist ein neues Leben, ist eine Auferweckung. So wie der Nikodemus von Jesus gesagt bekommt, du musst von Neuem geboren werden. Nun gut, mag mancher jetzt einwenden, das ist ja ganz schön mit dem neuen Leben, das Gott uns schenkt. Gegen eine bessere Lebensqualität habe ich ja auch gar nichts einzuwenden. Aber irgendwann ist dann doch Schluss. Paulus sagt darauf in unserem Predigtext unmissverständlich, nee. Dann ist nicht Schluss, sondern dann geht's erst richtig los. Gott hat auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und er hat uns mit auferweckt. Und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Da steht nicht, er wird das mal irgendwann und warte mal drauf, vielleicht kommt's, sondern du hast deinen Platz im Himmel. Der ist fertig, alles fix und fertig. Da ist dein wahrer Platz, nicht auf der Terrasse. Gott schenkt uns also nicht einfach nur ein paar mehr Lebensjahre, sodass wir vielleicht alle 100 Jahre alt werden, womöglich bei bester Gesundheit und Lebensqualität, sondern er schenkt uns etwas ganz Neues. Wer mit Christus lebendig gemacht ist, der hat schon einen Platz im Himmel frei. Ja mehr, er hat diesen Platz im Himmel sogar schon eingenommen. Eingenommen? Im Himmel? Jetzt hier? Bei dieser Malocherei da jede Woche bis zum Umkippen? Doch, sagt Jesus, er hat den Platz eingenommen. Also ich sage es immer so, ich sage es mal ganz leger, so mit einer Pobacke sitzt du im Himmel. Freilich ist das heute noch nicht sichtbar. Das wird es erst dann, wenn Jesus sichtbar wiederkommt auf diese Erde. Aber es ist alles andere als nur eine vage Hoffnung. Alles andere als ein schwacher Trost auf eine vielleicht bessere Zukunft. Weil Christen mit ihrem Herrn, mit Christus verbunden sind, weil Christus aber schon beim Vater im Himmel ist, Der ist ja schon da, darum sind auch die Christen schon im Himmel festgemacht, auch wenn sie noch äußerlich körperlich hier auf der Erde sind. Gott gibt uns aber nicht einfach nur den Startschuss zu einem neuen Leben irgendwann mal und dann müssen wir womöglich selbst sehen, wie wir weiter zurechtkommen. Jetzt seht mal zu, wie euch den Himmel erarbeitet, sondern Paulus sagt in Vers 10, dass Gott schon für unser ganzes Leben vorgesorgt hat. Alles, dein ganzes Leben liegt bei Gott schon vor Augen. Denn wir sind sein Werk. Wir sind sein Werk. Nicht wir müssen unser Werk irgendwie, müssen uns irgendwie selbst ins Werk setzen, sondern wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und zwar nicht zu guten Werken, die wir uns jetzt überlegen, was könnten wir denn mal tun, wir könnten hier mal was spenden und da mal was Gutes tun, sondern zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Gott hat auch deine guten Werke, auch das, was du an Gutem in dieser Welt tun darfst, vorbereitet. Er hat alles schon fertig gemacht. Und du musst nur sagen, ja okay, nehme ich, mache ich. Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Einfach nur leben. Nimm das Geschenk und lebe darin. Wir müssen uns also jetzt nicht unser ganzes Lebensprogramm aus den Fingern saugen, sondern wir können uns auf Gottes Wort und seinen Heiligen Geist verlassen. So bleibt das neue Leben, das Gott schenkt, dann auch ziemlich in Bewegung. Also ein Leben mit Jesus ist kein bewegungsloses Leben, sondern ein Leben, was spannend ist, was in jedem Augenblick neue Überraschungen zu bieten hat. Christen liegen nicht auf der faulen Haut, nur weil sie von Gott beschenkt sind. Dieses Geschenk des neuen Lebens ist eben Leben und nicht Tod. Es ist was Aktives. Ja, vor 2 Jahren waren wir das letzte Mal, aber davor einige Male in Südspanien in Urlaub. Und vor einigen Jahren fiel mir dort am Strand ein Eisverkäufer auf, der in seinem Kiosk seinen Kassettenrekorder laufen hatte. Und als ich dann genauer hinhörte, da liefen da nicht diese üblichen Hits, die man ja so kennt, diese Sommerhits, sondern ganz andere Musik. Zuerst habe ich den spanischen Gesang nicht verstanden, dann aber erklang es im Refrain »Santo, santo, santo, Señor, aleluya«. Und dann sang er mit vollem Mund mit diesem Refrain. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Halleluja. Ich schaute etwas näher hin. Auf dem T-Shirt dieses fröhlichen Eisverkäufers stand Jesus Christus es nostres Salvador. Jesus Christus ist unser Retter. Dieser Mann hat im Grunde nichts gemacht, als sein Eis verkauft an die Leute, die da vorbeikamen. Und dabei hörte er seine Lieblingsmusik und sang mit. Und jeder, der bei ihm vorbeikam, sah und hörte diese Lebensbotschaft Gottes. Nicht nur auf dem T-Shirt, nicht nur aus dem Kassettenrekorder, nicht weil der Mann gesagt hat, so jetzt will ich dir mal eine Predigt halten, aber wenn ihn jemand angesprochen hat, dann hat er ihm auch erzählt, um was es da geht. Er war begeistert, er war bewegt von Jesus. So kann Christus Menschen lebendig machen und durch sie auch andere hungrig machen auf das Leben mit ihm. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich weiß nicht, wie viele Leute durch diesen Mann zu Jesus gekommen sind. Und der selber wird es auch nicht wissen. Die zweite Frage war, warum aber werde ich beschenkt? Vielleicht denkt ja so mancher unter uns, so schlecht bin ich doch gar nicht. Wenn ich einmal vor Gott stehe, dann müsste er eigentlich ganz mit mir zufrieden sein. Ich gehe ab und zu in den Gottesdienst, gebe ab und zu mal eine größere Spende, bin hilfsbereit gegen jedermann, freundlich, freigebig, ehrlich. Ich bete sogar sehr oft. Ich habe nie bewusst irgendetwas Böses getan, nie ein Gesetz übertreten. Ja, solche Leute gibt es, sogar viele solche Leute gibt es. Vielleicht haben wir es ihnen zu verdanken, solchen Leuten zu verdanken, dass unsere Welt bis jetzt noch nicht ganz im Chaos versunken ist. Wir brauchen solche Leute auch in dieser Welt, ja. Solche Leute gab es auch zahlreich in der Umgebung von Jesus vor 2000 Jahren. Vorhin haben wir ja in der Evangeliumslesung von einem solchen Menschen gehört, der all das in seinem Gebet vor Gott brachte und ihm dafür dankte, dass er ein so feiner Mensch sei. Und die unausgesprochene Fortsetzung seines Gebets heißt dann muss er mich eigentlich auch in den Himmel lassen, wenn ich das alles getan habe. Wenn ich so ein toller, frommer Mensch bin, dann muss ich am Ende auch in den Himmel kommen. Und dieser Satz, das war sein Todesurteil. Das war im Grunde, was er falsch gemacht hat. Wenn die Diagnose stimmt, die uns Paulus über unser Leben mitgeteilt hat, dann sind solche Gedanken der pure Selbstbetrug. Keiner kann etwas für Gott tun, was ihm den Himmel ermöglicht. Wer tot in seinen Sünden ist, in seiner Entfernung, in seiner Trennung von Gott, der hat nichts mehr zu verhandeln, auch wenn es noch so tolle Sachen sind. Der kann Gott keine Leistung mehr anbieten, sagen, das habe ich dir zu bieten, was kriege ich von dir dafür, die Gott dann irgendwie honorieren müsste. Das hat der Fromme im Gleichnis von Jesus vorhin nicht kapiert. Nur der Zöllner, der ja wirklich in seinem Leben überhaupt nichts Positives vorzuweisen hatte, der hat das verstanden. Der hat gesehen, ich habe überhaupt nichts, ich habe ja gar nichts, was ich Gott geben kann. Ich kann Gott nur einen einzigen Satz sagen und dieser eine Satz, der stimmt, ich bin ein Sünder. Und weil ich ein Sünder bin, kann ich nur auf eins pochen und kann nur eins Gott vorlegen, dass ich ihn bitte, mir gnädig zu sein, mir Gnade zu schenken. Und dem bescheinigt Jesus, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht der andere. Der große Sünder. Da war alles noch schief und krumm im Leben. Aber dem sagt Jesus, der ging gerechtfertigt in sein Haus. Was sich natürlich daraus ergibt, das ist eine andere Frage. Dass jemand, der das erkennt, natürlich auch sein Leben verändern lassen möchte von Jesus. Das liegt auf der Hand. Aber wie kommt Gott dann dazu, uns trotzdem dieses großartige Geschenk zu machen? Wir beschenken doch normalerweise nur unsere Freunde, unsere Liebsten. Aber Freunde Gottes sind wir von Natur aus nicht gerade. Die Bibel sagt sogar, ihr seid Feinde Gottes. Oder da gibt es diese Pflichtgeschenke. Ja, der hat mir im letzten Jahr einen Gefallen getan, da müssen wir uns jetzt revanchieren, müssen wir auch was schenken oder wie auch immer. Aber dieser Handel ist ausgeschlossen, wo wir geistlich tot sind. Da kann man sich nicht revanchieren. Warum werde ich nun trotzdem von Gott beschenkt? Unser Predigttext hat drei Worte dafür, die alle in die gleiche Richtung zielen. Es liegt an Gottes Barmherzigkeit. Gott kann es nicht ertragen, dass du verloren gehst. Daran liegt es, weil er nicht ertragen kann, dass ein Mensch verloren geht. Es liegt zweitens an Gottes Liebe. Einfach, weil er sagt, du, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Das kann man nicht hinterfragen. Er kann Gott nicht fragen, warum hat er dich lieb? Er sagt es einfach, ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Und drittens an Gottes Gnade. Weil Gott sagt einseitig, ich will, dass dein Leben heil wird. Ich will, dass du bei mir bist. Darum schenke ich dir, was du dazu brauchst. Gott hat uns lieb, aber nicht, weil wir so liebenswürdig wären. Er öffnet uns sein Herz, aber nicht, weil wir so freundlich lächeln, sondern aus reiner Gnade. Und nur aus Gnade wendet er sich uns zu und beschenkt uns. Es gibt auch in unserer deutschen Rechtsprechung ein Gnadenrecht. Zum Beispiel ein Ministerpräsident oder der Bundespräsident kann ersatzlos Strafen erlassen. Aber diese Gnade ist an bestimmte Bedingungen gebunden. Es muss besondere Gründe in der Gesinnung, beim Haftverhalten des Verurteilten oder in der Beweislast gegen ihn geben, die das Gnadenrecht greifen lassen. Das Gnadengeschenk Gottes ist dagegen nicht an irgendeine Vorbedingung gebunden. Die Liebe, mit der mich Gott liebt, die muss ich mir nicht erst verdienen. Deshalb ist das Geschenk Gottes, das neue Leben, ein echtes Geschenk. Kein Lohn für irgendeine Leistung. Das ist freilich in unserer Welt, die ganz auf Leistung programmiert ist, nur schwer zu schlucken. Wo es für jede besondere Leistung im Betrieb ein Boni gibt oder was weiß ich was alles. Aber ich glaube, das war schon immer schwierig, nicht erst heute. Deshalb betont Paulus diesen Satz. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Er sagt es nicht nur einmal, er sagt es in diesem Text sogar zweimal. Im Vers 8 nochmal. Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und diese Botschaft ist auch ungeheuer tröstlich für uns. Denn wenn Gott von uns irgendeine Vorleistung erwarten würde, wüssten wir nie ganz, ob wir nun Gottes Soll irgendwann erfüllt haben oder nicht. Ob es reicht oder nicht. Irgendwas bleiben wir doch immer schuldig. Das ist doch wirklich gut zu wissen, dass es nicht aus mir und meinen Taten oder aus meinen frommen Gebeten abhängt, wie viel Gnade mir Gott zuteil werden lässt. Aber auf welche Weise, das ist nun die dritte Frage, werde ich nun von ihm beschenkt? Nun, zu Gottes Gnade gehört auch, dass er sich zu uns auf den Weg macht, dass er persönlich vorbeikommt, um uns zu beschenken. Deshalb wurde der Sohn Gottes Mensch, Jesus Christus. Er bringt das von Gott mit, was wir uns nicht selbst leisten können. Leben, Rettung aus dem Gericht, Gemeinschaft mit dem ewigen Gott, die überschwängliche Güte des Schöpfers. Er selbst, Christus, hat das für uns erarbeitet. Deshalb hängt jetzt alles an ihm. Er nahm unseren Tod am Kreuz auf sich. Er hat für uns die Mauer des Todes durch seine Auferstehung zerbrochen. Er ist für uns in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückgekehrt. Da haben wir in unserem Predigtext Karfreitag, Ostern und Christi Himmelfahrt in einem Satz zusammen. Also, auf welche Weise werde ich nun damit beschenkt? Ganz einfach. Die Antwort ist piepeleinfach. Einfach, hier hast du's, nimm's. Das Geschenk annehmen. Und dann nicht so wie die Oma, der ich auch schon mal erzählt habe, die dann ihre Geschenke, weil sie die eingepackten Sachen so schön fand, auf den Schrank gelegt hat, bis dann die Pralinen vertrocknet waren und man hinterher alles wegschmeißen konnte. Nein, sondern nimm's an, pack's aus, von mir aus reiß Papier ab. Papier gibt's ja nicht, habe ich gesagt, bei Gott, sondern man sieht, ist transparent und dann leg los. Dann lebe mit diesem Geschenk. Man nimmt es einfach entgegen. Das heißt Glaube, das heißt Vertrauen, das heißt Leben mit Jesus. Ich lasse mich von Jesus einfach beschenken. Er hat mein ganzes Vertrauen, denn er gibt mir neues Leben. Ich staune über diese Liebe Gottes, die für mich das Liebste hingegeben hat, damit ich nicht untergehe. Für mich, wo nichts ist, was ich Gott, mit dem ich Gott irgendwie was Schönes geben könnte. Das heißt Glaube. Ich lasse mich wie ein Kind beschenken. Anders geht es nicht, als dass ich mir das Werk Christi gefallen lasse, dass ich ihn in meinem Leben wirken lasse. Gott schenkt und ich nehme es einfach dankbar an. Ich glaube ihm, dass er mir das Beste gibt, was ich brauche. So bleibe ich mit Jesus verbunden. In ihm habe ich alles, was zum Leben und zum Sterben nötig ist. Und das lebt doch auch einfach. Davon gibt doch Zeugnis. Das zeigt doch auch den anderen, die du triffst, mit denen du in dieser Woche zusammenkommst. Das lebt einfach. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.